Vielen Dank, Julian. Bevor wir gleich näher auf die eben gehörte Geschichte eingehen, freue ich mich, wenn du nun ganz konzentriert und aufmerksam bist, denn zunächst möchte der liebe Gott dir etwas sagen. Hast du aufmerksam zugehört? Tut es nicht gut, diese Zusagen zu hören? Ich finde schon, das ist kolossal schön. Es tut so gut, solche Zusagen zu hören. Wir haben einen großartigen und einen guten Gott. Und nicht nur in diesem Lied eben wird das deutlich, sondern auch, wenn wir die Bibel aufschlagen. Denn da stehen ganz, ganz viele Erinnerungen für uns drin, wie sehr er uns liebt und wie gut er es mit uns meint. Die Bibel ist voll davon. Ein paar Beispiele in schneller Folge. Jeremia 31, Vers 3, da spricht Gott über die Menschen, die er liebt, über sein Volk. Ich bin ihnen von Ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt. Ich bin euch stets mit Güte begegnet. Auch wenn diese Worte schon sehr alt sind, übertrage das gerne auf dich. Du bist Teil dieser Menschengruppe, die Gott liebt. Also kannst du hören, ich bin dir von Ferne erschienen und ich habe zu dir gesagt, ich habe dich schon immer geliebt, darum bin ich dir stets mit Güte begegnet. Und auch in Jeremia, in einem anderen Kapitel, nämlich 29, Vers 11, steht, Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und auch das darfst du wieder hören als Gottes Wort an dich, hier und jetzt. Und dann heißt es, denn ich allein weiß, was ich mit dir vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für dich im Sinn und ich will dich aus dem Leid befreien. Ich gebe dir wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Oder Psalm 103, Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. So hoch der Himmel über der Erde ist, das ist eine ganze Menge und das reicht für dich und auch für mich. Oder Zephania 3, Vers 17. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Er jubelt. Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Und natürlich Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich hergab. Wenn du an ihn glaubst, wirst du nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn du an ihn glaubst. Glauben heißt übrigens auf Lateinisch credere. Und dieses Wort setzt sich zusammen aus dem Innersten, dem Herz und dare, also dem lateinischen Wort für geben. Es geht also darum, ihm unser Herz, dein Herz zu geben und damit seine Liebe zu erwidern. 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt und wir sind es wirklich. Und mein letzter Vers, Römer 5, Vers 6, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Und in dieses Leben von Jesus wollen wir jetzt ein bisschen weiter eintauchen, mit Hilfe dieser Geschichte, die wir schon gehört haben. Die Hochzeit zu Kana. Landläufig spricht man hier bei dieser Begebenheit von dem ersten Wunder, das Jesus getan hat. Johannes dagegen nennt das in Vers 11 nicht Wunder, sondern ein Zeichen. Denn damit offenbarte Jesus seine Herrlichkeit, seine Vollmacht. Aber nicht nur das. Er stärkte auch den Glauben seiner Jünger und sicher auch der anderen Hochzeitsgäste. Er ist der, der spricht und es geschieht. Er ist der, der die Gesetzmäßigkeiten der Welt festgelegt hat, diese aber auch in jedem Moment aufheben kann. Da läuft nicht einfach nur irgendwas ab, was er so vor einigen tausend Jahren in Gang gesetzt hat, sondern er kann jederzeit eingreifen und er überlässt uns die Möglichkeit, mit Gebeten daran teilzuhaben und auch mitzuwirken. Kana ist ein kleines Dorf in Galiläa und liegt etwa 13 Kilometer nördlich von Nazareth, also nicht weit weg von dem Ort, in dem Jesus aufgewachsen ist. Und dort in Kana wurde eine Hochzeit gefeiert. Musik und Tanz, Freude erfüllten das ganze Haus. Ein junger Mann und eine junge Frau, die saßen glücklich, dankbar und sehr verliebt in ihren schönsten Kleidern nebeneinander. Ab jetzt wollten sie gemeinsam ihren Lebensweg bestreiten. Sie hatten ihre ganze Verwandtschaft, die ganze Bekanntschaft und alle ihre Freunde eingeladen, um mit ihnen fröhlich zu sein und zu feiern. 7 Tage lang. Und Maria, die Mutter Jesu, war auch dort. Das wurde uns eben in Vers 1 verraten. Und in Vers 2 fährt er fort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Warum er eingeladen war, das steht da nicht. Vielleicht war nur Maria dem Brautpaar bekannt und Jesu war anstelle seines inzwischen wohl schon verstorbenen Vaters eingeladen worden.
Vielleicht kam die Einladung aber auch über Nathanael, den Jünger Jesu, zustande, denn der stammte aus Kana. Und in diesem kleinen Dorf, da kannte jeder jeden. Vielleicht hatten auch die Braut und der Bräutigam zusammen schon eine Predigt dieses jungen Rabbi gehört. Und sie hatten dabei seine Freundlichkeit kennen und schätzen gelernt, sodass sie ihn gerne dabei haben wollten, dass er gerne zu ihrer Hochzeit kommt. Egal aus welchem Grund. Egal aus welchem Grund, es ist immer eine sehr, sehr gute Idee, Jesus einzuladen. Das können wir an dieser Stelle schon mal festhalten. Es ist eine sehr gute Idee, Jesus einzuladen. Auf eine Hochzeit, ins eigene Leben, in eine Ehe, in Schwierigkeiten, in eine Prüfungssituation, in ein Bauprojekt, in ein Krankenzimmer, ins Büro, in die Schule oder in die Uni, in die Gemeinde, in eine Werkstatt, in die Familie, auf eine Autofahrt, in die Berufswahl, in jede weitere Entscheidung, in jeden Aspekt deines Lebens. Es ist immer eine sehr, sehr gute Idee, Jesus dazu einzuladen. Er drängt sich nicht auf. Er kommt nicht einfach ungebeten. Jesus ist kein Partycrasher, aber wenn du ihn einlädst, dann kommt er gerne und breitet seinen Segen dadurch aus. Hier auf der Hochzeit war er eingeladen und er rettet diese Hochzeit, weil mit Jesus werden am Ende die Sachen gut. Mit Jesus wird's gut. Egal, wohin du ihn einlädst, er kann es retten, er kann es wieder gut machen. Und ihn einzuladen, ist immer eine sehr, sehr gute Idee. Viele Menschen, die laden Jesus nur in den Hochzeiten ihres Lebens ein. Viele Menschen laden Jesus gerade nicht in ihren Hochzeiten ein, sondern viele Menschen laden Jesus erst in ihr Leben ein, wenn eine Tiefzeit da ist. Zum Beispiel, wenn es ans Sterben geht. Oder wenn eine schwere Krankheit dem Körper zusetzt. Oder wenn große finanzielle Not da ist. Eine Ehekrise. Oder eine andere existenzielle Bedrohung. Ich kann euch sagen, auch dann lässt sich Jesus einladen. Auch dann wird er kommen und für dich da sein. Besser spät als nie. Aber wie viel schöner ist es, Jesus auch schon vorher in unsere Hochzeiten des Lebens einzuladen. Wie viel schöner ist es, ihn als Gast, als Freund, als Begleiter stets an unserer Seite zu haben. Dieses junge Paar hat es gemacht. Und er lebte mit ihm eine fröhliche Zeit. Als aber das Fest seinen Höhepunkt erreichte, fiel ein Schatten auf die gute Stimmung. Es mangelte an Wein. Und diese Erfahrung machen wir auch in unserem Leben. Da ist nicht ständig Hochzeit. Plötzlich stellen sich Mängel ein. Risse, Beschädigung und Verletzung. Selbst in die schönste Hochzeit des Lebens bricht irgendwann irgendein Mangel ein. Plötzlich mangelt es an irgendetwas. An Freude, an Liebe, an Treue. Plötzlich bricht etwas, was vorher so schön gewesen ist. Vertrauen, Verständnis, Zuneigung, Gemeinsamkeiten. Und wir erkennen daran, dass wir in einer gebrochenen Welt leben, dass unsere Beziehungen nicht vollkommen sind und immer wieder bedroht sind von so einem Mangel. Und wir dann erkennen, dass wir alleine daran nicht viel ändern können, dass sich solche Tiefzeiten einstellen. Unverhofft, ungeplant und ungewollt. Plötzlich stehen wir mitten im Mangel, so wie auf dieser Hochzeit. Doch die gute Nachricht lautet, Jesus ist da. Er, der keinen Mangel und auch kein Defizit hat, er ist gekommen, um den Zerbruch zu kitten, um die Gebrochenheit zu heilen, um uns ein Leben in Fülle, um uns ein Leben im Überfluss zu schenken. So auch in dieser Geschichte. Als aber das Fest seinen Höhepunkt erreichte, fiel ein Schatten auf die gute Stimmung. Die Diener, die den Wein anzubieten hatten, die steckten die Köpfe zusammen. Sie tuschelten und sie machten ernste Gesichter. Und der Bräutigam, der eben noch so vergnügt war, der saß stumm da und blickte verlegen vor sich hin. Und Maria merkte, dass ihn etwas bedrückte. Der arme Bräutigam, er tat ihr wirklich leid, er war doch so gastfreundlich gewesen. Er hatte jedermann freundlich eingeladen, Nun war das Fest noch lange nicht zu Ende. Wie gesagt, man feierte 7 Tage miteinander und der Weinkrug war fast schon leer. Mehr hatte der Bräutigam nicht kaufen können. Was würden nur die Gäste sagen, wenn dieses Freudenfest jetzt so früh und lustlos endete? Sie würden es ganz sicher nicht vergessen und überall würde man von Gabriel Geizig und seiner Billighochzeit sprechen. Hier konnte nur einer helfen, dachte Maria. Ihr Sohn Jesus, das wusste sie genau. Sie kannte dessen Hilfsbereitschaft und Güte und sie ahnte, dass ihm eine Lösung möglich sein würde. Auf welche Weise auch immer, das wusste sie nicht so genau. Aber sie hatte Vertrauen und sie hatte auch den Mut, jetzt die Initiative zu übernehmen, einen Impuls zu setzen. Es ist kein Wein mehr da, sagte sie zu ihm. Nun stören wir uns ja manchmal vielleicht, dass das erste Wunder oder Zeichen Jesu ausgerechnet mit Alkohol zu tun hatte. Die Wuppertaler Studienbibel sagt dazu, die Alkoholfrage, die dürfen wir hier getrost beiseite schieben. Trotz gelegentlicher Trunkenheit an seltenen Festtagen war im armen Israel der Wein keine Gefahr. Auf griechischem Boden war das anders. Folgen wir dem einfach mal und öffnen wir uns dafür, dass es großen Sinn macht, dass es hier um Wasser und auch um Wein geht. Mit Wasser taufte Johannes am Jordan. Mit Wasser wurden auch diese Krüge gefüllt, die gleich ins Spiel kommen und die normalerweise für eine rituelle Waschung vorgesehen waren, die sich die Pharisäer ausgedacht hatten. Beide Male geht es um eine vorbereitende Reinigung, die aber nicht vollkommen ist, sondern lediglich auf das kommende Vollkommene hinweist oder besser gesagt auf den kommenden Vollkommenen. Und dieser ist jetzt da, der Messias, der Vollender, der nicht nur äußerlich reinigt, sondern auch innerlich. Er ist jetzt da und jetzt ist Hochzeit. Sollten die Hochzeitsgäste etwa fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Darf die Hochzeit unter den Augen des Messias durch Mangel an festlichem Wein gestört oder gar vorzeitig beendet werden? Wenn aber der König helfend eingreift, dann ist es doch nur logisch, dass er königlich gibt, also besten Wein in überreicher Fülle. Die Jünger sollen gleich am Anfang verstehen, jetzt ist Hochzeitszeit, jetzt ist der Bräutigam da, der königliche Bräutigam ist unter ihnen. Und über Jesus lernen wir an dieser Stelle, er ist kein Asket. Der Beginn der Wirksamkeit Jesu geschieht auf einer Hochzeit. Und das erste Zeichen, das Jesus tut, das ist nicht durch menschliche Not bedingt, nicht von menschlicher Not gefordert, sondern es darf ein Wunder zur festlichen Freude sein. Und im nächsten Vers, in Vers 4, lernen wir Jesus von einer anderen Seite kennen. Da sagt er zu dem Hinweis der Mutter, dass nun kein Wein mehr da ist, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Im ersten Moment erschrecken wir uns vielleicht, das erscheint uns so ungewohnt schroff. Wir kennen Jesus doch ganz anders, so für jeden ein freundliches Wort. Doch es steckt mehr dahinter. Jesus emanzipiert sich hier in gewisser Weise von seiner Mutter. Nicht mehr ist es sie, die ihm sagt, was jetzt zu tun und zu lassen ist, sondern seine Mission ist es nun, den Willen seines Vaters zu tun. Und um diesen Auftrag zu erfüllen, dann muss er deutlich sein, er muss sich deutlich abnabeln. Wie viele Christen sehen Jesus auch heute noch als Nothelfer, der jederzeit zur Verfügung stehen muss, den man einfach so herbeirufen kann, wenn der Mensch ihn braucht, der loseilt, wenn wir den Notrufknopf betätigen. So ist das aber nicht. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Auf die Macht seiner Gnade und seiner Hilfe dürfen wir in jedem Moment hoffen. Aber alles verfügen wollen über Jesus ist dabei ausgeschlossen. Das wird in diesem Vers deutlich. Und dass es nicht wirklich schroff war, kann man auch im nächsten Vers schon sehen. Denn Maria hat kein Nein gehört oder auch kein noch nicht. Dem ist nicht so. Sie hört die Möglichkeit des Jetzt aber doch. Und sie wird aktiv, indem sie den Dienern sagt, was er euch sagt, das tut. Und diese Ansprache, die ist völlig ergebnisoffen. Sie überlässt Jesus alles Weitere. Und in den Versen 6 bis 8 finden wir wieder eine gute Idee. Bisher hatten wir ja schon die gute Idee gesammelt, Jesus in alles einzuladen. Nun kommt die gute Idee hinzu, das zu tun, was Jesus sagt. Auch wenn es, so wie hier, völlig unverständliche Anweisungen sind. Die Diener tun es trotzdem. Trotzdem sie es nicht verstehen. Sie sind es gewohnt, nicht den Überblick zu haben. Sie sind es gewohnt, die Dinge einfach zu tun, die man ihnen sagt. Am Anfang steht hier ja ein abwegig erscheinender Befehl, denn es fehlt ja Wein. Jesus lässt sie aber Wasser bringen. Da ist keiner, der sagt, Jesus, hast du schlecht gehört? Wein mangelt, nicht Wasser. Sie tun, was er sagt, und das ist eine richtig gute Idee, zu tun, was Jesus dir sagt, auch wenn es mal unverständlich ist. Was glaubst denn du? Wer hat den größeren Überblick? Was glaubst du? Weiß Jesus genau, was er tut? Was glaubst du, wer dich eher zum Ziel bringt? Zu tun, was Jesus sagt, das ist hier der Schlüssel. Auch wenn das in den Augen der Welt komisch aussieht. Diese kindliche Erwartung an Gottes unbegrenzte Möglichkeiten, die ist es schließlich, die Verwandlung von Mangel in Fülle bewirkt. Zu tun, was Jesus dir sagt, das ist der Schlüssel zu einer geheimnisvollen Tür, wo sich ein Leben in Defiziten, im Mangel, in Brüchen, in Verlegenheiten, in Kränkungen, in Verletzungen, in Sünde und Schuld verwandelt in die Fülle des Heils. Was er euch sagt, das tut. Warum hört man bloß so oft, dass es so schwer sei, gehorsam zu sein? Dass es so viel Kraft kostet und manches Opfer bedeuten würde? Dabei ist es doch genau umgekehrt. Der Ungehorsam Gott gegenüber, der kostet wirklich Kraft und der kostet unendlich viel. Geld und Nerven und Gesundheit, Freude und Frieden. Es ist einfach nicht wahr, wenn wir sagen, Gott zu gehorchen, das ist so schwer und zu sündigen, das ist so angenehm. Das ist einfach nicht wahr. Ich weiß, dass manche Herzinfarkte und Magengeschwüre und Familientragödien und vieles mehr, Selbstmorde, Kriege, Hass und Streit nicht sein müssten, wenn die Menschen ganz einfach Gott als ihren Schöpfer anerkennen und nach seinem guten Willen, nach seinen guten Absichten und Plänen mit uns fragen und dann danach leben würden. Hätte Jesus dieses Wunder auch getan, wenn die Diener kein Wasser gebracht hätten? Das ist spekulativ, aber ich vermute nicht. Doch sie haben es ja gebracht. Und dann vollzieht sich ganz unbemerkt die Verwandlung. Da war kein Zischen und kein Brodeln. Jesus sagt einfach nur, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und wieder ist da keiner, der sagt, Mensch Jesus, wieso sollen wir denn jetzt den Speisemeister holen? Wieso sollen wir denn den Speisemeister jetzt Wasser kosten lassen? Das ist doch Unsinn. Keiner sagt das. Sie tun es einfach. Und dadurch wird sichtbar und spürbar und erlebbar, was geschehen ist. Wein von bester Güte. Und nicht nur ein Glas voll, auch keine einsame Flasche, sondern rund 600 Liter Wein in bester Güte. Und der Speisemeister wundert sich, denn normalerweise setzt man seinen Gästen zuerst den guten Wein vor. Und erst später, wenn es dann nicht mehr so drauf ankommt, dann wird mit dem schlechteren Wein fortgesetzt. Bei Jesus ist das aber anders. Bei Jesus kommt das Beste zum Schluss. Was für ein schöner Gedanke. Das heißt doch, dass egal in welcher schwierigen Situation wir gerade stecken, wie groß die Probleme auch immer sein mögen, du kannst fest davon ausgehen, dass es nicht so bleibt, sondern dass Jesus etwas Besseres für dich hat, denn bei ihm kommt das Beste zum Schluss. Manchmal ist es schade, dass die Bibel uns solche Geschichten so kurz und knapp in wenigen Worten erzählt. So gerne möchte ich wissen, wie haben die Diener in diesem Moment reagiert, als klar wurde, was geschehen ist. Deren Augen möchte ich sehen. So gerne möchte ich wissen, wie Maria reagiert hat, die ja ein festes Zutrauen in ihren Sohn hatte. Sie hatte ein festes Zutrauen, dass Jesus helfen kann und wird. Hat sie Jesus angelächelt? Hat sie ihn umarmt? Sicher war sie auch ein bisschen stolz auf ihn, zu Recht und glücklich, dass die Verheißung, dass dieser Gottes Sohn ist, immer deutlicher wurde. Oder wie haben die Jünger reagiert? Wie das Brautpaar, wie die ganze Hochzeitsgesellschaft? Wir erfahren es nicht, aber wir können in der Ewigkeit danach fragen. Aber schon jetzt, wie reagierst du denn darauf, dass Jesus solche Dinge getan hat? Und auch heute noch tut, auch in deinem Leben. Hier auf der Hochzeit, da wurde Wasser zu Wein. Da wurde nicht nur Wasser zu Wein, sondern an die Stelle großer Sorge und Bedrückung traten Freiheit und Freude in großem Maße. Und das gilt auch uns. Anstelle des Wassers, mit dem wir vergebliche Versuche unternehmen, uns zu reinigen, tritt Jesu königliche Fülle des Evangeliums. Bei Jesus kommt das Beste zum Schluss. Mit Jesus wird's gut. Lade ihn in dein Leben ein. Das ist immer eine sehr gute Idee. Tu, was er dir sagt, ob du es verstehst oder nicht. Mach es im Vertrauen. Dann kommt das Beste zum Schluss. Mit Jesus wird's gut. Das tut so gut zu wissen. Angefangen haben wir diese Predigt mit Gottes Liebe und mit Jesu Liebe wollen wir diese nun abschließen.
Deine Liebe ist geduldig, sie schaut nie auf uns herab. Sie verletzt mir die Gefühle und sie trägt die Schuld nicht nach. Sie freut sich nie am Unrecht, weil ihr an der Wahrheit liegt. Und sie lässt uns niemals fallen, weil die Sehnsucht nach uns siegt. So ist deine Liebe eine Liebe, die sich ganz verschenkt. So bist du. Jesus, du bist Liebe, reine Liebe. Du hast uns zuerst geliebt. Du bist Liebe, reine Liebe. Eine Liebe, die selbst den Tod.
Das war erneut Balsam für die Seele, oder? Ist der Gedanke, dass es eine sehr gute Idee ist, Jesus einzuladen, ist das interessant für dich? Und wie sieht es mit dem Gedanken aus, das zu tun, was er dir sagt? Auch interessant. Der dritte Gedanke war ja, dass bei Jesus das Beste zum Schluss kommt. Das ist praktisch so ein Dreiklang. Einladen, auf ihn hören, einer herrlichen Zukunft entgegengehen. Ist das interessant für dich oder ist es dir wichtig? Gibt es einen Unterschied zwischen interessant und wichtig? Ja, etwas kann sehr interessant sein und dann gehst du weiter und schon ist es nicht mehr relevant für dich. Es wird schnell abgelöst durch das Nächste, was deine Aufmerksamkeit gewinnt. Wenn es dir aber wichtig ist, dann fordert es dich heraus. Dann stehst du vor einer Entscheidung. Du entscheidest, ob du was daraus machst oder nicht. In diesem Fall sind es gleich drei Entscheidungen. Ob du Jesus wirklich in dein Leben einlädst, ob du wirklich auf ihn hören möchtest und ob du darauf vertrauen willst, dass bei ihm das Beste zum Schluss kommt. Gib dir einen kleinen Moment, diese Entscheidung für dich zu treffen. Amen.